Das hier vorne fühlt sich an wie unsicherer Boden. Das sieht man uns meistens nicht an. Ne? Das, was in uns vorgeht, das wirkt oft so schön locker und souverän. Wir haben keine Baustelle hier. Ich wollte euch fragen, wer würde sich trauen, da hochzusteigen? Das sind 3, 4, 5, ungefähr 10, 11. Wer würde sich nicht trauen, da hochzutreten? Traut ihr? Ah, ich glaube, die meisten trauen sich jetzt nicht, das zuzugeben. Ich war 19 Jahre alt und dachte, ich will mal ein bisschen Geld verdienen nach der Schule, bevor meine Ausbildung beginnt, und habe auf einem Hof gearbeitet. Das hat einen großen Anspruch, Musterhof zu sein mit Landwirtschaft und Freizeitheim. Und nachher war es ein Müttergenesungswerk, was daraus wurde. Und dann gab es da so ein ganz großes Fassade mit Holz verkleidet. Und da war ein Gerüst dran und da musste alles angestrichen werden, damit das auch wetterfest ist. Aber da, wo das Gerüst festgemacht wurde, da konnte man nicht streichen. Und was macht man? Man nimmt dann so einen grünen Jungen, wie ich war, mit 19 und sagt, kletter da mal hoch. Und ich schätze, das sind so 8, 9 Meter. Kann das sein? Oder? Das waren aber etwa 15 Meter hoch. Ungesichert bin ich da hochgeklettert. Das war ganz schön wackelig. Und einer, ich meine, es war einer der Maurer, und er sagte, oh Hartmut, das hätte ich nicht gemacht. Und er hatte ganz schön flauen Magen da oben auch, aber das war so Abenteuer. Und wenn ich heute dran denke, wird mir schlecht. Ungesichert auf so eine Leiter. Also Sicherheit, unser Thema, Ostersuche nach Sicherheit. Was gibt uns Sicherheit? Viele von euch haben selbst ein Haus gebaut. Und dann gibt es Situationen im Rohbau, wenn man also mehretagig baut. Da kommt man ja nicht einfach in die erste Etage. Also entweder da gibt es eine Leiter, wenn da eine Holztreppe oder ähnliches eingebaut wird, oder eine Steintreppe, so wie die, zeigst du mal das Bild, da sieht man es, nee, ja genau, nur von oben, ne? Man kann es so ahnen, ohne Geländer. Und die, die auf diese Leiter steigen würden, die würden ganz locker auch so eine Treppe hochgehen, ohne Geländer, ohne sich abzusichern. Aber andere würden sagen, nee, lieber nicht. So, jetzt zeig mal das nächste Bild, du hast das schon angedeutet. Das ist nochmal eine andere Dimension, oder? Das sieht richtig starke Stahlseile und so, aber das scheint ja so über so einen Abgrund zu gehen. Und was man nicht sieht, da oben ist ein Kletterer, ganz weit oben. Der ist da drüber gegangen, um dann an die Stelle am Berg zu kommen, wo er weiter hochkommt. Und dann ist die Frage, ey, wer würde sich denn da drauf trauen? Ich weiß ja nicht, Julian, glaube ich, zeigt auf. Ja, wie alt bist du? 11. Okay. Also, solche Bergsteige gibt es. Also, was ist, wenn starke Winde kommen? Kann ich mich festhalten? Was ist, wenn mir schwindelig wird? Was ist, was weiß ich, wenn es mir nicht gut geht? Man muss schon üben, auf so eine Leiter zu kommen, auch auf so eine. Ne? Das macht man nicht einfach so. Also, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Das ist die Frage. Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Oder vielleicht ist es leichter, das umzudrehen und zu sagen, wenn dir was genommen wird, also stell dir vor, dir wird etwas genommen und dann fühlst du dich unsicher. Was ist das? Was würde dich unsicher machen? Wir alle brauchen Beziehungen. Gott hat uns dazu geschaffen. Und gleichzeitig ist die größte Herausforderung unseres Lebens, Beziehungen so zu gestalten, dass wir glücklich miteinander sind, dass es gut geht, dass wir Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Und es ist egal, ob Ehepartner oder Freunde, Freundin, in der Gemeinde oder in Nachbarschaft, wir brauchen tragfähige Beziehungen. Und die sind wie so ein Geländer auch für uns. Und wenn die wegbrechen, fühlen wir uns unsicher. Und das passiert natürlich, denn Menschen enttäuschen immer. Es gibt niemanden, der nicht enttäuscht, jemand anders. Und dann löst das Frust aus. Manchmal Wut, manchmal Ärger. Manchmal ziehen wir uns zurück, weil wir sagen, hey, darauf habe ich keinen Bock. Und dann sind Menschen allein, weil wir meistens unabsichtlich Beziehungen beschädigen. Und andere sich von uns zurückziehen oder andere sich alleingelassen fühlen. Und dann bricht ein Geländer weg. Manchmal werden Beziehungen auch auseinandergerissen, ohne dass jemand schuld ist, weil jemand stirbt, haben wir gerade gehört. Und wir müssen Abschied nehmen von einem Menschen, der uns ganz nahe war. Und dann fällt ein Geländer weg, etwas, was uns Sicherheit gibt und Schutz. Oder Kinder ziehen weg, weil sie eine Ausbildung machen oder weil sie woanders einen Job finden. Und dann bricht ein Geländer weg. Was gibt mir Sicherheit, wenn das passiert? Und zu diesem Thema gehört auch, was denken eigentlich andere über mich? Also es soll ja Leute geben, denen macht das überhaupt nichts aus. Es gibt wirklich solche. Denen ist völlig egal, was andere über sie denken. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als 10% sind der Bevölkerung. Oder auch unter uns. Also, aber wir möchten doch, wenn wir irgendwo hinkommen, mit einem Lächeln empfangen werden und mit Wohlwollen. Und schön, dass du da bist. Freue mich, dich zu sehen. Und die Gefahr ist aber, und meistens werden wir auch irgendwie dahin erzogen, glaube ich schon, dass wir sagen, okay, um dieses Lächeln zu erzeugen und dieses Wohlwollen, muss ich mich anpassen. Muss ich also gucken, was sind so die ungeschriebenen Regeln hier im Raum und wie muss ich mich verhalten, damit man mich anlächelt, damit ich willkommen bin, damit Wohlwollen da ist. Und dann verbiegen wir uns manchmal und tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen und die nicht zu uns passen und wo wir anders sind, aber es gibt uns Sicherheit. Oder wir tun mehr, als wir Kraft eigentlich haben und gehen über unsere Grenzen hinaus. Warum? Weil wir nicht wollen, dass jemand enttäuscht ist und wir wollen akzeptiert sein, mittendrin sein. Und das gibt uns Sicherheit. Heute erlebe ich das immer weniger, muss ich auch sagen. Da wird Individualismus ganz groß geschrieben. Mach was aus deinem Leben, sei glücklich. Und wenn die anderen das stört, ist das ihr Problem. Aber zieh das durch. Was dir gut scheint und übergeordnete Normen sind sowieso blöd und die engen ja nur ein und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Mach, was du willst und gleichzeitig ist der Hunger danach da, aber nimm mich so, wie ich bin. Hab mich lieb. Wirf mich nicht, entferne dich nicht von mir. Und dieses Akzeptieren heißt ja nicht nur, ich respektiere. Also die Forderung ist nicht nur zu respektieren, dass jemand anders denkt, sich anders verhält, als ich das gut finde, sondern du musst es auch gut finden, dass ich so anders bin. Also auch wieder die Sehnsucht nach Annahme, riesengroß, nur ein anderer Zugang. Und diese Forderung nach Akzeptanz soll auch hier ein Geländer für Sicherheit sein und diese Forderung wird zum Teil aggressiv gefordert und erkämpft. Also was gibt mir Sicherheit? Ein Haus vielleicht, ein guter Job, genug Geld, was ist genug Geld? Politische Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit, dass das nicht alles so wahnsinnig teuer wird. Beschäftigen wir uns laufend mit. Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Ja, Kinder brauchen feste Rituale. Hilft ihnen, ein gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber eben Kinder. Wir brauchen auch Gewohnheiten. Wenn wir in jeder Situation immer wieder auf Fremdes stoßen, dann ist es anstrengend und nimmt uns auch Sicherheit. Veränderungen machen uns unsicher. Gewohnheiten, feste Abläufe sind auch wie ein Geländer, geben Sicherheit. Und das werde ich noch ausführen, ist alles das, was ich aufgezählt habe und was du im Kopf hast vielleicht noch, alles das sind unsichere Geländer. Alles das kann uns wegbrechen. Und dann, wer gibt uns Sicherheit? Diese Frage nach Sicherheit ist auch in unserer Beziehung zu Gott. Also was gibt dir Sicherheit, dass Gott mit dir zufrieden ist? Dass du bei ihm willkommen bist? Dass er lächelt, wenn du betest und wenn du zu ihm kommst. Die Frage, die da manchmal kommt, was gehört dazu, ein guter Christ zu sein? Und dann treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, oh, ihr seid alle so perfekt und ich bin's nicht. Und fühlen sich ganz schlecht. Und dann denke ich und sage es auch, du kennst uns nicht. Du kennst uns nicht. Wenn wir ehrlich wären, würden wir alle unsere Baustellen haben, wo wir unsicher sind, in Bezug auf Gott auch. In den Abenden mit Klaus Meyer, die jetzt schon zweimal gelaufen sind, heute Abend der letzte, geht es darum, um Zukunft, darum, dass Jesus wiederkommt und dass wir dann Rechenschaft vor ihm ablegen müssen für unser Leben. Was macht dich sicher, dass du da, wenn du vor dem Thron Gottes bist, bestehst? Und dass Gott sagt, herzlich willkommen in meiner Familie und in meinem Reich und du darfst rein. Was gibt uns Sicherheit, dass wir im Himmel aufwachen, wenn wir sterben? Oder dass wir dabei sind, wenn Jesus wiederkommt? Und bist du sicher, dass du dabei bist? Und warum bist du sicher? Weil du dein Leben mit Jesus ganz gut auf die Reihe kriegst? Weil du dich bemüht hast, ein guter Mensch zu sein? Weil du die Regeln gehalten hast, die man dir gegeben hat oder die du meinst, dass sie vorhanden sind? Weil du der richtigen Bibelauslegung gefolgt bist? Alles wackelige Geländer. Alles kann uns wegbrechen. Und ich möchte euch in ein Erlebnis mit hineinnehmen, das Joachim Lambertus hatte. Und jetzt kriegt ihr ziemlich buntes Programm von heute Morgen. Und erzähl mal, wie du Unsicherheit und Sicherheit erlebt hast.
Wart ihr schon mal in einem Kletterwald oder im Klettergarten, ist so ein Hochseilgarten, ist eine interessante Geschichte. Wir waren von der Firma aus, waren wir unterwegs und sollten so ein Teambuilding sollte gemacht werden. Also wir waren auf so einer Leitungskonferenz und da sollte denn das Team gestärkt werden. Wir waren dann, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber zumindest einen Abend waren wir dann auch oder einen Tag waren wir im Hochseilgarten. Dieses eine Geländer, was da dann so über diese Schlucht drüber ging, das war dann auch zwischen ein paar Bäumen gemacht. Auch das war da, man konnte sich festhalten, denn am Geländer und so war schon eine wackelige Angelegenheit. Dann ging das weiter und dann wurde nachher ein Pfahl stand da dann und da sagte man den Pemperpool. Alle, die Kinder haben, wissen, was für Nutzen ein Pemper hat. Aber die hatten wir jetzt nicht um. Sondern es ging jetzt diesen Pfahl hoch und rechts und links davon war in einem vernünftigen, gemütlichen Abstand waren Stäbe und dann konnte man diesen Pfahl so hochklettern, so ungefähr wie in Bayern so ein Maibaum, so hoch war der dann auch ungefähr und auch so eine Stärke. Oben hatten wir so eine Größe wie so ein Eimer, war denn die Fläche. Im Vorfeld wurden wir noch gesichert, zwei Kollegen, die rechts und links dann standen. Und dann unser Guide, der auch nochmal mich dann festhielt. Ja, ich war ja jung und sportlich und was sollte das schon, du kannst ja so hochlaufen, das ist ja gar kein Problem. So viel weiter ich nach oben kam, umso mehr wackelte dieser komische Baumstamm da. Und dann sagte der Guide von unten, du brauchst nicht glauben, dass dieser Pfahl nicht standhaft ist und nicht fest ist, sondern das sind deine Beine, die da wackeln, nicht dieser Pfahl. Gut, ich war jetzt ja ziemlich weit oben und nun müsst ihr euch vorstellen, da ist jetzt hier in dieser Höhe die Plattform. Ein Bein war hier, das andere Bein war hier. Kein Geländer rechts und links. Und jetzt musste man denn diesen Fuß da draufstellen und das andere nachziehen, das andere Bein, um da oben drauf zu kommen. So, nun mach doch schon. Wir wollen auch noch mal, kam das denn von unten? Ja, ich war ja jung, ich musste das ja schaffen, da wäre ja gar kein Problem und keine Hürde. Irgendwann habe ich mir dann Herz gefasst, das hat aber eine lange Zeit gedauert, wenn ich so lange noch weiter erzählen würde, würde zu lang werden hier. Irgendwann habe ich mir das Herz dann gefasst und habe gesagt, gut Joachim, jetzt musst du da drauf. Und dann den ersten Fuß und dann versucht den zweiten nachzuholen und ich zitterte wie nichts Gutes. Versuchte, hatte die halbe Strecke und fiel weg, fiel so nach unten weg. Und da war meine Sicherheit da, von dem Hartmut jetzt gerade sprach, da war rechts und links war mein Kollege, die haben mich gehalten am Seil. Ich fiel zwar ein Stück nach unten. Und dieser Guide, der hat dann auch mich zurückgezogen, dass ich nicht an diesen Pfeiler dran knallte. Da war Sicherheit. Und dann fragte er, und jetzt? Ja, jetzt will ich nochmal probieren. Bin ich wieder hochgeklettert, habe meinen Fuß da oben drauf gestellt und ich wusste, da sind Menschen, die halten dich. Und so konnte ich den anderen Fuß da draufstellen und konnte mich dann richtig erleichtert und froh zurückfallen lassen und wusste, da ist jemand, der mich hält.
Super, danke schön. Was hält mich? Bei Joachim waren das zwei Kollegen, die mit einem Seil gesichert haben und auch der Trainer in diesem Hochseilgarten. Was hält uns in dieser Welt? Was macht uns sicher? Was macht uns überhaupt sicher, was macht uns sicher vor Gott? Ich lese aus Römer 8, die Verse 14 bis 15 und möchte daran ein paar Dinge aufzeigen. Paulus schreibt an die Christen in Rom. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und Paulus spricht hier von einem Leben mit Jesus, in der Nachfolge von Christus. Und er sagt, ihr müsst keine Angst mehr haben. Alle Religionen dieser Welt funktionieren mit Angst vor Gott, vor dem Gott, der angebetet wird, und man muss ihn irgendwie besänftigen mit Opfern, mit Gutes tun und was auch immer. Und dieses Bewusstsein, da ist ein Gott, der hat diese Welt geschaffen, der ist über allem, wenn der richtig loslegt, bin ich ihm hilflos ausgeliefert. Dieses Bewusstsein dieser Macht und Herrschaft und Größe finden wir bei allen Menschen, die in der Bibel beschrieben werden auch. Nur die Antwort Gottes ist anders als in anderen Religionen. Sie heißt permanent, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin für dich. Und Jesus hat das auf die Spitze getrieben, uns das zu vermitteln. Ihr braucht keine Angst vor Gott mehr zu haben. Weil Gott in Jesus Mensch wurde, weil er für uns gestorben und auferstanden ist, um den Weg zu Gott frei zu machen, um alles, was uns von ihm trennt, wegzunehmen. Und das ist auch unser Versagen, das ist auch unsere Sünde, aber das ist auch unsere Angst, das ist unsere Schwäche, das ist unsere Scham. Das ist unsere Sehnsucht danach, glücklich zu werden und unsere falschen Wege, dieses Glück zu erreichen. Unsere Unsicherheit, unsere Unvollkommenheit und auch unsere verzweifelte Frage, wer bin ich eigentlich? Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden, damit wir Frieden bekommen an dieser Stelle, damit wir uns nicht vor Gott fürchten, sondern dass wir zu ihm hinlaufen, weil da die Quelle des Lebens ist, weil da Geborgenheit ist, weil da Frieden ist. Die Bibel sagt, alles, was euch belastet, alles, was euch versklavt, was euch einengt, was euch das Leben vermiest, was euch innerlich traurig macht, was Leere produziert in euch, alles das hat der Vater im Himmel für euch reichlich, um das auszufüllen und um das wegzunehmen. Dafür ist Jesus gekommen. Sklaven müssen gehorchen, ob sie wollen oder nicht. Sklaven müssen nicht geliebt werden. Und sie müssen ihre Besitzer auch nicht lieben. Sie müssen einfach nur gehorsam sein. Sich an die Regeln halten, an die Aufträge, dann ist in Ordnung. Sklaven haben kein Zuhause in dem Sinne, sondern nur einen Ort, wo sie dienen müssen. Und die Bibel sagt uns, und Paulus hier ganz direkt, wir sind durch Jesus Gottes Kinder geworden. Und zwar dadurch, der Schritt ist relativ einfach und riesenschwer zugleich. Zu sagen, nämlich Gott, ich gebe dir recht. Ich bin nicht würdig, von mir aus bei dir anzukommen. Weil du heilig bist und ich nicht, weil du gerecht bist und ich nicht, weil du vollkommen bist und ich nicht. Und das passt nicht. Und es gilt, Gott Recht zu geben, auch darin zu sagen, ich weiß, dass alle meine guten Taten nicht ausreichen, um das, was nicht gut ist in meinem Leben, auszugleichen, aufzufüllen. Es funktioniert nicht, wer das versucht, wird immer in Unsicherheit bleiben. Und es gehört dazu, also zu sagen, Jesus, ich vertraue dir und ich glaube dir, dass du alles getan hast, damit ich richtig vor Gott bin, gerecht gesprochen werde, bei ihm ankommen darf. Ich bin geheiligt durch Jesus. Ihm damit Recht zu geben und zu sagen, Jesus, dann komm in mein Leben. Und dann nimm mich mit in diese deine Familie, in die Familie Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an ihn glauben, also denen, die ihm vertrauen. Johannes 1, Vers 12. Und trotzdem, und ich kenne mich und ich kenne das aus vielen Gesprächen, fühlen wir uns immer noch schlecht, oder? Manchmal zumindest. Manchmal auch oft. Weil wir unsere eigenen Ansprüche an uns selbst nicht erfüllen. Und dann klagen wir uns an, verdammen uns selbst, sagen, ich müsste es doch begriffen haben. Ich will doch Gott folgen, ich will ihm doch gefallen, ich will ihm doch Freude machen. Und dann denken wir, oh, Gott hat die und die Ansprüche an uns und ich genüge nicht. Oder manchmal sind es Ansprüche, von denen wir denken, dass Gott sie an uns hat. Und wenn man genau in die Bibel gucken würde, dann müsste man sagen, stimmt nicht. Was hast du dir da ausgedacht? Und dann sagen viele immer noch, ich hoffe, dass ich einmal nach meinem Tod vor Gott ankomme, bei Gott und bei ihm bleiben darf. Sie sind sich nicht sicher. Und sie sagen, wird es reichen, was ich für Gott getan habe? Falsche Frage. Es wird nie reichen. Aber das, was Jesus für uns getan hat, das reicht. Und wie, und das ist, darauf will ich hinaus, wie kommt dieses Wissen, das wir im Kopf haben, Jesus hat alles für uns getan in unser Herz. Wie wird es eine innere Gewissheit? Wie durchdringt uns das, dass Gott uns wirklich liebt und für uns ist? Wie kommt diese Unsicherheit aus unserem Leben raus? Wie kommen wir zur Gelassenheit in Bezug auf Gott und erleben wir Geborgenheit? Und es geht nicht durch all die Geländer, die wir aufgezählt haben, die ich aufgezählt habe und vorhin bei Katja kam und bei Anne. Das funktioniert alles nicht. Das bricht uns alles weg. Und das, was Paulus hier sagt, all das kommt in unser Herz durch den Geist Gottes. Das ist seine Aufgabe. Das in uns zu implantieren. Und das lässt uns gelassen leben und in Gott geborgen sein. Nämlich, dass Gottes Geist uns herausführt aus Sklaverei der Angst vor Gott. Und auch der Angst vor Menschen. Gottes Geist führt uns heraus aus der Sklaverei, immer zu fragen, was denken jetzt die anderen von mir? Er führt uns heraus aus falschen Sicherheiten, die doch nur wackelige Geländer sind. Gottes Geist gibt uns Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist sein Ziel, das möchte er an uns tun. Er holt uns heraus aus dem Zwang, Gottes Liebe verdienen zu müssen. Er holt uns heraus aus allen Anstrengungen, die wir versuchen, um unseren Platz als geliebte Kinder Gottes erarbeiten zu müssen. Er macht uns ganz tief gewiss, ich bin ein geliebter Sohn Gottes. Ich bin eine geliebte Tochter Gottes. Und das kann ich mir nicht selber einreden. Ich kann das versuchen, das können andere mir auch nicht einreden. Ich kann es mir nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes. Und dass ich so beschenkt bin, macht Gottes Geist mir klar. Nur er bringt das Wissen von hier rein. Und deshalb können wir aber zu Gott sagen, ein hebräisches Wort, wir können es mit Papa übersetzen oder Väterchen oder Daddy. Es ist aber nicht das Wort eines Babys oder eines Kleinkindes zum Vater, sondern auch des erwachsenen Sohnes oder der Tochter zum Vater. Es ist der Ausdruck von Vertrauen, von Geliebtwerden und Liebe, aber auch von Respekt. Es ist Ausdruck von inniger Beziehung. Gott, der Schöpfer dieser Welt, möchte, dass du Papa zu ihm sagst. Mein Vater. Voller Vertrauen, voller Liebe und voller Respekt. Und ich weiß, dass viele von uns ihren eigenen Vater so nicht erlebt haben. Und haben erlebt, dass er vielleicht nie da war und sich nie zugewandt hat. Oder wenn er da war, geschimpft hat oder gestraft hat. Oder das, was ich tat und konnte, eben nicht gewürdigt hat. Oder noch schlimmere Sachen. Und wenn du, und das passiert fast automatisch, wenn wir unsere eigene negative Vatererfahrung auf Gott übertragen, bleibt er immer in Distanz. Und Gott sagt, ey, ich bin anders, als du es erlebt hast. Ich bin auch anders, als du deinen Vater positiv erlebt hast. Ich bin noch viel mehr und viel besser und ich habe viel mehr für dich, als dein eigener guter Vater dir geben konnte. Väter machen Fehler, manche viele und schwere, manche auch hat man den Eindruck, wow, so einen Vater hätte ich gerne gehabt. Aber Gott ist ganz anders, noch viel mehr. Er will und er kann deine Wunden heilen, die du in dieser Beziehung erlitten hast. Und Gott als Vater zu erleben, stillt deine tiefste Sehnsucht. Das ist so befreiend. Das geht richtig durch. Das richtet dich auf. Das macht dich gelassen. Und genau das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das bewusst zu machen, aber nicht nur mit dem Kopf, sondern hier. Und das tut er gerade tausendfach in dieser Welt. Wenn du das erlebst, zieht Gelassenheit in dein Leben. Wenn du das erlebst, dann merkst du, dass Geborgenheit sich ausbreitet, die du nirgendwo anders finden wirst. Und dann wirst du frei davon, dich beweisen zu müssen. Dann wirst du frei davon, danach zu hecheln, dass Menschen dich lieben. brauchen wir trotzdem, alles klar, aber du hechelst nicht mehr. Dann wirst du frei zu vergeben, wo Menschen dich enttäuscht haben oder dich im Stich gelassen haben. Und das, was ich sage, macht schon deutlich, wenn du in diese Geborgenheit kommst, macht dich das nicht passiv. Und es macht dich nicht faul. Im Gegenteil, es kommt ein neuer Antrieb in dein Leben. Eine neue Energie, eine neue Freude. Du hast Hoffnung, wenn, selbst wenn alle Geländer, die du meinst, brauchen zu müssen, wegbrechen. Selbst dann bist du gehalten, wie mit diesen Seilen. Du fällst, ja, und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich war auch mal an der Kletterwand und dann bin ich weitergekommen und habe mich fallen lassen. Wupp, 2 Meter bin ich tiefer, weil dieses Seil so elastisch war. Dann habe ich mit Frauke geschimpft, die hat mich gesichert. Und sagt, hey, du sollst mich halten. Und das habe ich doch. Hat sie auch. Ja, das ist nicht schön, wenn man das Gefühl hat, alles bricht weg und ich falle. Aber wir wissen, Gott hält mich. Und dann hast du Zuversicht, auch wenn die ganze Welt zusammenzubrechen scheint. Und wir schweben dabei nicht über der Erde. Wir laufen nicht immer, manche werfen uns das vor, aber nicht immer so mit einem Smiley durch die Gegend. Ja, wir erleben auch Dinge, die nicht schön sind. Hier ist auch von Leiden die Rede mit Christus. Und natürlich haben wir auch Angst. Natürlich sind wir auch ratlos. Natürlich verunsichert uns das, was in der Welt passiert. Natürlich erleben wir Schicksalsschläge. Wir sind da doch nicht rausgenommen. Und natürlich verstehen wir manchmal nicht, was Gott alles tut und zulässt. Obwohl wir gebetet haben. Und diese Ereignisse fordern uns heraus, trotzdem Gott zu vertrauen. Dass er für uns ist, dass er gut ist, dass er uns liebt. Und das macht wieder nur der Geist Gottes uns klar. Wir können und sollen sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich in dieser Situation entscheiden soll. Ich weiß den nächsten Schritt nicht, aber bitte füll mich mit deinem Geist. Und führe mich. Ich möchte, dass du mich antreibst und nicht meine Angst, nicht meine Verzweiflung, nicht meine Wut, nicht meine Enttäuschung. Vater, ich möchte, dass dein Geist mich antreibt und mir zeigt, wo die guten Wege sind. Und es braucht 2 Entscheidungen, um dahin zu kommen. Und die erste ist, habe ich schon gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue mich dir an mit allem, was ich bin und habe. Bitte komm in mich hinein, in das Zentrum meines Lebens. Und ich will dir folgen. Ich will mit dir unterwegs sein. Und ich höre auf, alles von mir und meinen Kräften zu erwarten. Und zweitens, wirklich zu sagen, Jesus, bitte füll mich mit deinem Geist. Gib, dass mein Wissen über dich nicht in meinem Kopf bleibt, sondern mir ins Herz geht. Und mein Herz erfüllt. Und so möchte ich jetzt beten. Und vielleicht, und ich hoffe und ich rechne damit, dass manche von euch, ich hoffe eigentlich viele, damit beten wollen und können. Und ich möchte so ein Gebet mit diesen beiden Punkten sprechen und mach es dir zu eigen. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus, du hast wirklich neues Leben für uns. Du hast neues Leben für jeden hier. Und ich bitte dich, sag mal innerlich, Jesus, danke, dass du neues Leben für mich hast. Und dafür bist du gestorben und auferstanden, Jesus. Dafür hast du dein Leben hingegeben, bist beim Vater und hast deinen Geist ausgesandt, um uns in die Freiheit zu führen. Mit alles, was uns von Gott trennt, vom Vater im Himmel, damit das weggeräumt wird durch dich. Jesus, und alles, was uns in Distanz bringt zum Vater, das werfen wir jetzt vor dich hin, an dein Kreuz. Und dort bricht die Macht. Und das, was dir einfällt, bring es jetzt zu Jesus. Und mach zu Hause weiter. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mit Vergebung kommst und mit Heil. Dass du Wunden heilst. Dass du Scham wegnimmst und uns zusprichst, dass wir einzigartig und einzigartig geliebt sind. Und dass wir willkommen sind bei dir. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Satz zu sagen, Jesus, bitte füll mich mit deinem Geist. Danke, Jesus, dass du ihn uns gegeben hast, als wir unser Leben dir anvertraut haben. Jesus, wir wollen aber nicht nur ein bisschen, wir wollen ganz viel. Dass ganz viel von dir, von der Liebe des Vaters und von seiner Majestät in unserem Herzen ist. Jesus, bitte füll uns mit deinem Geist, füll mich mit deinem Geist, dass mein Wissen über dich nicht in meinem Kopf bleibt, sondern in mein Herz geht. Wir beten dich an. Amen. Setzt euch wieder hin. Ganz kurzes Wort noch. Bleibt mit so einer Entscheidung nicht allein. Also egal, ob du jetzt gesagt hast, Jesus, hier gehört, dir gehört mein Leben, oder ob du gesagt hast, Heiliger Geist, fülle mich. Lass andere für dich beten. Komm nach vorne, nachher. Und suche das wirklich, das Zweiergebet, oder wir machen es oft auch so, dass wir zu zweit für jemanden beten, einfach um zu segnen. Wir haben das nötig, wir haben das alle nötig. Ich schließe mit einem Gedicht von Minnie Louise Haskins. Er ist eine britische Dichterin und Soziologin. Ein Wort, das für den Anfang eines Jahres passt, aber auch für so eine Situation. Es heißt so, ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres oder des neuen Weges stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Er gab mir zur Antwort, gehe nur hin in die Dunkelheit, und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Amen.